Situation zwischen dem Tennis und dem Padelverband.
Eieieiei.
Du bist Teil einer Mannschaft aus Berlin, die sich für dieses Finalturnier qualifiziert hat.
Ja.
Und du bist auch ein Spieler.
Die Mannschaft heißt Halligalli Jasmin. Und von den ersten würde ich sagen, können wir eine schlagen.
Das wäre?
Sag ich nicht.
Ja, nachdem du die ganzen Leute alle als Söldner beschimpft hast, hier kannst du ja vielleicht auch sagen, wen ihr vom Platz fegt. Aber gut, okay.
Alle. Wir wurden mehrfach nicht nur gebeten aufzuhören, sondern irgendwann haben die uns in Valencia gedroht, uns aus der Halle zu werfen.
Wirklich?
Weil Dani so viel Krach gemacht hat. Ich will da auch, deswegen muss ich so ein bisschen aufpassen, was ich sage, weil ich auch gelegentlich mir ja auch die Zunge verbrenne, wenn du mich hier so herausforderst und mich so einseifst, um mich dann hinterher irgendwie vorzuführen.
Padel Time, der Padel Podcast mit Jasper Ahrens und Peter Rosberg. Auf dem Weg zum weltweiten Boom oder übertriebener Hype. Alles über die größte Boomsportart im Padel Podcast.
3, 2, 1. Na, dann sag was.
Ja, sag du doch was.
Nee, du wolltest Veränderung.
Hallo, also. Es ist wieder soweit. Herzlich willkommen bei
Padel Time.
Ja, ist doch nicht so schwer.
Ja, du wolltest Veränderung, also machen wir das auch anders. Ja. Ich fand's sonst besser. Aber okay.
Oh, dann lass uns nochmal machen.
Nee.
Naja, gut.
Wie geht's dir?
Gut.
Ja?
Ja.
Herzlich willkommen bei Padel Time, der Padel-Podcast mit Jasper Ahrens.
Und
der heute eine ganz exponierte Rolle in diesem Podcast spielen wird. Nicht nur, weil er hier sitzt und Co-Host ist oder eigentlich der Host ist. Ich habe kurz überlegt, ob wir nochmal, also sagen wir es mal so, wir drehen es mal um. Wir freuen uns über jeden, der unseren Podcast unterstützt.
Mhm.
Und finden schade, wenn manche es nicht tun.
Mhm.
Als kleine Spitze.
Ja.
Liebe Grüße.
Enough said.
So, jetzt, das machen wir auch selten, nach vorne blicken. Wir blicken eigentlich ja sonst immer so ein bisschen zurück. Noch eine Woche.
Mhm.
Dann ist das Finalwochenende. Und jetzt müssen wir wirklich mal so ein bisschen, wir merken ja, glaube ich, auch in Zuschriften, dass wir dann doch auch, so wie ich, viele Spieler oder Spielerinnen haben, die auch gerade in den Anfängen sind im Paddelsport. Deshalb lass uns das jetzt mal als Anlass nehmen, so ein bisschen die Systematik und auch dieses Ligensystem des deutschen Padelsportes zu verstehen. Also, nächstes Wochenende in Braunschweig, 22. 23.
Ja.
ist das Finalwochenende
ja.
der offenen Altersklassen. Erste Bundesliga, Cupra Bundesliga.
Ja.
Sowohl der Frauen als auch der Männer.
Richtig.
So, das sind jeweils
8. Das ist das sogenannte Final Eight.
Das sind jeweils 8 Mannschaften, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern.
Ja.
Lass uns mal kurz da schon mal einhaken. War das immer schon so, dass es dieses System bzw. diesen Spielplan gab mit diesem Finalwochenende und 8 Mannschaften? Und macht das aus deiner Sicht Sinn?
Das sind zwei sehr unterschiedliche Fragen. Die erste Frage, nee, es war nicht immer so. Es war immer so ähnlich. Also es gibt es seit ungefähr 6 oder 7 Jahren. Da war das erste Mal das Bundesliga-Finalwochenende in Leipzig. Da war es aber noch so, dass so wenige Mannschaften überhaupt vollständige Teams hatten, dass man sich dafür einfach angemeldet hat.
Das ist 5, 6 Jahre her.
Mm.
Um das kurz einzuwerfen, im letzten Jahr nahmen 325 Mannschaften teil.
Richtig. Und jetzt ist es mittlerweile so, also zunächst gab es nur die erste Liga, dann wurde die zweite Liga dazugeholt, dann wuchs die plötzlich wie Unkraut. Und auch so, dass das nicht mehr nachzuhalten war, weil ich glaube, die zweite Liga hatte zwischendurch über 40 Mannschaften, also zumindest über 30. Und dann drohten das noch mehr zu werden, also musste man eine Regionalliga einführen. Und dann musste man natürlich auch gucken, wie kriegt man die geschickt aus der zweiten Liga, also wie bereinigt man die zweite Liga, dass die auch runtergeht. Also die erste Liga hat 16 Mannschaften. Das Prinzip ist, dass man in 4 Gruppenspieltagen, also an einem Gruppenspieltag in 4 Gruppen, jeweils 4 Mannschaften gegeneinander antreten. Das ist jetzt gar nicht unbedingt regional verortet, sondern das ist random, das wird zugelost. Und die spielen gegeneinander. Und die beiden Ersten aus der Gruppe, die kommen in das sogenannte Final Eight Turnier. Und die Dritten und Vierten aus der Gruppe, die müssen in die sogenannten Playdowns. Das heißt, die spielen letztendlich um den Abstieg. Und die spielen dann zu 8 und 2 von denen steigen dann ab in die zweite Liga.
Okay.
Und in der zweiten Liga, ich weiß gar nicht mehr, wie viele es mittlerweile sind. Es sind jetzt im letzten oder vorletzten Jahr ziemlich viele abgestiegen. Und dann wurde halt die Regionalliga noch gegründet. Jetzt gibt es mittlerweile sogar auch noch, ich vergesse mal.
Auf der Internetseite steht sogar, das habe ich hier extra aufgeschrieben, Verbandsliga.
Ja.
Und darunter noch Landesliga.
Richtig, genau.
Das ist aber so, wenn du draufklickst, also erscheint da nichts.
Genau, Verband, also die Regionalliga gibt es schon, die Verbandsliga ist, glaube ich, schon gegründet. Ich glaube, die wird im nächsten Jahr aktiviert, weil es jetzt auch zu viele Mannschaften gibt für die Regionalliga. Also sie melden sich halt laufend an. Und die ersten Landesligen gibt es auch schon. Also in Schleswig-Holstein gibt es, glaube ich, schon eine Landesliga. Es gibt zwei Landesverbände in Schleswig-Holstein und Hamburg. Da gibt es jeweils schon eine Landesliga, meine ich. Erzähle ich jetzt vielleicht Quatsch, weiß ich gar nicht. Auch peinlich, ne? Ich bin ja eigentlich im Verband.
Ich wollte gerade sagen, als Vertreter des Padelverbandes solltest du sowas wissen, aber...
Richtig. Ich schreibe es mir auf, ich recherchiere das. Oh. Du weißt ja, dass ich ganz groß in Sachen Recherche bin. Ich komme hier immer an und...
In zwei Wochen dann die Auflösung. Genau. Ich glaube, jede Zuhörerin, jeder Zuhörer kann das schneller.
Wartet auch drauf, zwei Wochen lang. Ja, aber genau, aber es gibt jedenfalls... Im Grunde genommen kann man sagen, dass jedes Jahr eine Liga dazukommt. Also eine Liga-Ebene dazukommt. Übrigens noch ein Satz dazu, weil ich bin jetzt mehrfach angesprochen worden und auch angerufen worden von Freunden unseres Podcasts oder auch, man kann auch sagen, Fans. Und ich habe dir auch ein paar Nachrichten schon geschickt, die ich so bekommen habe.
Ganz liebe Grüße. Ja. Ich habe jetzt den, oh Gott, hieß er Sandro? Er hat mir auch über LinkedIn geschrieben. Ganz liebe Grüße.
Ja, das
ist sehr, sehr gefreut.
Auch von mir auch.
Einer.
Aber ich bin mehrfach gebeten worden, dass wir gelegentlich, weil wir so viele neue Zuhörer auch haben, uns um so Basics kümmern. Also
das
Basics.
Tun wir ja gerade.
Genau. Deswegen finde ich es auch heute ganz spannend.
Ich glaube, du hast einfach die Frage vergessen und versuchst gerade zurückzukommen.
Nee, ich freute mich nur so, dass ich das Gefühl hatte, oh, wir machen was die gesagt haben.
Ach so,
okay. Wir gehorchen. Also. Genau, aber da kommt halt jedes Jahr jetzt irgendwie eine Liga dazu. Da ist auch noch gar nicht abzusehen, wie das weitergeht. Ich weiß ja, irgendwann gibt es natürlich auch wahrscheinlich nach der Landesliga, gibt es dann wahrscheinlich auch noch eine Bezirksliga oder eine Kreisklasse oder was auch immer da kommt. Aber das ist jetzt so auf dem Weg. Und ist natürlich auch ein echten Mega-Aufwand, weil wir merken, da nehmen jetzt irgendwie, ich glaube, fast 6.000 Lizenzspieler an diesen Ligen teil und das Ganze zu koordinieren. Ich gehörte irgendwann auch mal zu dem Liga-Ausschuss und finde, dass die das machen, also ich bewundere das, weil ich da ganz schlecht drin bin in sowas, also solche Sachen zu organisieren und im Kleinen auch da so mich um die Ausschreibungen und sowas zu kümmern. Und das ist nämlich wahnsinnig viel Arbeit und das soll auch nicht unerwähnt bleiben. Und vor allem, wenn man schon mal so einen Podcast nutzen kann für irgendwas Sinnvolles, auch die Leute aufzufordern, für alle die Interesse haben, sich da einzubringen, sich beim DPV zu melden, weil da können immer Leute gebraucht werden, die da ehrenamtlich mithelfen. Also auch an dich, lieber Peter, weil ich weiß, dass du ein ganz großer Ehrenamtler bist.
Ich kann sagen, benutzt du jetzt diese Plattform, um die Stellen zu besetzen? Also.
Ja. Ich war auch Gutes zu tun. Gehorsam zu sein, Gutes zu tun. Das ist heute meine Aufgabe.
Dann kommen wir nochmal zu der Frage zurück. 8 Mannschaften an einem Finalwochenende. Erklär mal kurz das Prozedere. Wie läuft das ab? Wann bin ich Deutscher Meister?
Du bist Deutscher Meister. Das läuft nach dem sogenannten Mohnrad-Prinzip. Das heißt, das ist ein eigentliches K.O.-System. Man wird gegeneinander ausgelost. Das ist in dem Fall so, wie ich es verstanden habe. Wir sind in der Vorrunde, also mit meiner Mannschaft, Gruppenzweiter.
Jetzt hast du es doch schon gespoilert.
Der Gruppenzweite kann nicht gegen einen Gruppenzweiten in dem Endturnier antreten. Gruppenerster, also trifft auf irgendeinen Gruppenzweiten. Und dann geht es weiter praktisch mit dem Halbfinale und dem Finale. Aber auch die anderen Plätze werden ausgespielt. Das heißt, das nennt man Mohnrad. Warum das Mohnrad heißt, weiß ich nicht. Und dann, also man wird, selbst wenn man verliert, spielt man nochmal. Ich glaube, man hat garantiert 3 Spiele. Und dann wird hinterher halt sehr genau ausgespielt, ob du Erster, Zweiter, Dritter bis zum 8. Platz platziert bist hinterher.
Okay, also die werden alle komplett ausgespielt. Das beginnt dann wie ein klassisches Viertelfinale.
Ja.
Und dann sozusagen, wie man es aus anderen Turnamenten kennt. So, jetzt hast du es gerade schon gespoilert, schade. Ich weiß nicht, wie du es geschafft hast, aber du nimmst mit deiner Mannschaft teil an diesem Finalturnier.
Ja, jetzt ist die Frage, was du da so in Zweifel stellst. Das ist mal, dass ich in einer Mannschaft bin, die da teilnehmen kann oder dass es speziell ich daran teilnehmen kann, weil...
Also wir müssen ja nochmal festhalten, Jasper, du bist wahnsinnig fit, du hast ja extrem abgenommen,
ja.
Aber du bist über 50. Wir reden wirklich, also wir müssen das nochmal kurz festhalten, wir reden wirklich da von der offenen Klasse. Also das ist die leistungsstärkste Gruppe, die es sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern gibt.
Ja.
Ich muss das wirklich nochmal so laut aussprechen, um es auch wirklich zu glauben. Und du bist Teil einer Mannschaft aus Berlin, die sich für dieses Finalturnier qualifiziert hat.
Ja.
Und du bist auch ein Spieler.
Ja. Die Mannschaft heißt Halligalli Jasmin. Du weißt ja nicht, ob es stimmt. Ich erzähle hier häufiger
ich
Sachen,
fahr dahin. Die nicht. Braunschweig ist nicht weit.
Ja, natürlich.
Ich gucke mir das an.
Du kriegst von mir höchstpersönlich eine Einladung in die VIP-Loge, die es da gibt. Wir haben eine VIP-Lounge, nee, nicht eine Loge, eine VIP-Lounge haben wir. Dahin kriegst du eine Einladung und kannst du zugucken. Nee, also man muss dazu sagen, ja, wir haben eine Mannschaft aus Berlin. Also ich will es gar nicht groß relativieren, weil wir natürlich, ich freue mich wahnsinnig, dabei zu sein.
Erklär mal, jetzt erzähl wirklich mal ein bisschen, wie das kam.
Also wir haben eine Mannschaft in Berlin, mit der wir regelmäßig trainieren. Wir sind letztes Jahr von der zweiten in die erste Liga aufgestiegen, haben dieses Jahr an der Vorrunde teilgenommen und warum auch immer, durch Losglück, Fortune und auch Mannschaftsgeschlossenheit sind wir Gruppenzweiter geworden hinter dem amtierenden deutschen Meister TC Weiden.
Vor wem?
Vor Unisport Köln, die eigentlich auch eine sehr gute Mannschaft haben, und vor dem TC Herford. Genau, und deswegen dürfen wir jetzt an diesem Final Eight Turnier teilnehmen. Was in zweierlei Hinsicht super ist. Erstens, ich habe jetzt erbeten, dass ich eine Auszeichnung kriege als ältester aktiver Bundesligaspieler.
Ist das so?
Also zumindest der teilnimmt an dem Final Eight, ja, da ist keiner, der älter ist als ich. Nee. Also manche unken, ich bin so alt wie eine ganze andere Mannschaft. Aber ich werde auch ehrlicherweise, ich spiele dann nicht an 1, 2 oder 3. Ne? Wir haben schon stärkere Spieler. Ich werde quasi sehr freundlich mitgeschleppt von meinen Mannschaftskameraden. Kann an einem guten Tag, wenn alles stimmt, kann ich auch noch halbwegs mithalten. Aber für mich ist es so, also oder für unsere Mannschaft ist es vor allem gut, dass wir nicht um den Abstieg spielen. Weil wir gehören zwar möglicherweise in die erste Liga, also unser Team ist, und jetzt muss ich sozusagen, das ist auch ein Shoutout an mein Team, wir sind vermutlich, wenn nicht gar das einzige Team, das wirklich keine Söldner hat. Also das heißt, die da spielen, sind wirklich die jede Woche miteinander zusammen spielen, die miteinander befreundet sind. Wir fliegen keine Spanier und Argentinier ein oder auch nicht Leute aus anderen Städten, die wir von anderen Vereinen abkaufen oder abwerben, sondern dass wir sind die miteinander jede Woche spielen. Und so treten wir auch an.
Ja, so. Ich mag das ja so, das kleine gallische Dorf des Paddelsports.
So sieht's aus. So. Berlin, das kleine gallische Dorf.
Ja, das Paddelsport, das, wenn ich mir die sonstigen Vereine anschaue, da weiß man ja teilweise gar nicht, wo die Städte sind.
Genau.
Also teilweise. Das heißt, um das nur nochmal einzuordnen, das ist schon jetzt nicht planbar, oder was heißt planbar, ist ja Erfolg nie, aber das ist jetzt auch nicht zu erwarten gewesen und das war vermutlich, wenn ich dich richtig verstehe, auch nicht euer Ziel vor der Saison, sondern das ist schon eine große Überraschung.
Ja, ja, schon. Also unser Ziel, unser Minimalziel war der Klassenerhalt. Wir haben realistischerweise eher, als wir die Auslosung hatten für den ersten Gruppenspieltag, da war eine Mannschaft dabei, wo wir dachten, ja, die können wir schon schlagen, weil die waren auch, die sind, ich meine, dass die mit uns aufgestiegen sind letztes Jahr, Herford. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber die haben eine gute Mannschaft, aber so, die spielen auf unserem Niveau und da wusste man so, wenn wir einen guten Tag haben, schlagen wir die. Und die haben wir auch geschlagen, auch relativ deutlich geschlagen. Und Unisport Köln war eigentlich nominell eine stärkere Mannschaft. Und da ist auch ein bisschen was zusammengekommen. Der eine von denen ist verletzt, musste der aufgeben. Und wir brauchten in dem Match auch ehrlich gesagt nur noch ein gewonnenes Spiel und so weiter. Also da kamen so Sachen zusammen, die uns zugute kamen. Als das passiert war, war das super, weil wir jetzt anders in die Planung gehen können. Wir müssen nicht, wir spielen jetzt wirklich um den deutschen Meistertitel mit. Mit dem kleinen Vorteil den anderen gegenüber, weil wir den deutschen Meister, den TC Weiden, in der Vorrunde hatten, können wir nicht in der ersten Runde auf den treffen. Was auch nicht schlecht ist.
Also das heißt, ihr wisst noch gar nicht, gegen wen ihr spielt?
Dass die Auslosung wird vor Ort in Braunschweig gemacht.
Ach, wirklich? Mhm. Okay, das ist ja noch spannender.
Ja, und ich glaube, also so nach meinem Gefühl sind mindestens zwei, eher drei oder vier Mannschaften dabei, die wir schlagen können.
Aber ganz kurz, das bleiben ja dann nur, wenn es Weiden nicht ist, bleiben ja nur drei Mannschaften, weil ihr gegen den ersten spielen müsst.
Das stimmt, ja. Und von den ersten, würde ich sagen, können wir eine schlagen.
Das wäre?
Sage ich nicht.
Ja, finde ich gut. Naja, nachdem du die ganzen Leute alle als Söldner beschimpft hast hier, kannst du ja vielleicht auch sagen, wen ihr vom Platz fegt. Aber gut, okay.
Alle.
Ich sag dir wirklich, ja, Bild-Zeitung am 24. Ja, November.
Mach mich immer beliebter.
Überraschungssieg. Ja. WAP, oder?
Heißt die? Nee, nicht mehr.
sondern?
Das ist ein bisschen unglücklich. Wir sind Opfer von den finanziellen Machenschaften der großen Paddelhallenbetreiber geworden. We Are Paddle, WAP, gibt es nicht mehr. Die haben es finanziell nicht geschafft und haben verkauft. Die gibt es auch auf dem ganzen Paddelmarkt nicht mehr. Das heißt, der schwedische Investmentfonds Triton, der LEDAP gegründet hat, das ist Paddel rückwärts geschrieben, und der insgesamt 250 Millionen Euro in den Paddelsport gesteckt hat, hat dieses Geld konkret versenkt. Die haben sich einfach verzockt. Die haben Wahnsinn. Falsche Entscheidungen getroffen, falsche Sachen gemacht, falsche Sachen aufgemacht und haben jetzt an den größten französischen Paddelhallenbetreiber 4Paddle verkauft. Das heißt, alle We Are Paddle WAP-Hallen in Deutschland heißen jetzt 4Paddle. Und für die spielen wir aktuell.
Ihr heißt 4Paddle?
Wir heißen aktuell 4Paddle. 4Paddle Berlin.
Oh,
aktuell.
Klingt wie eine Schülermannschaft, aber 4Paddle.
Ja.
Okay, aber Vorfreude bei dir ist da. Mal ganz generell auf das Turnier bezogen, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern.
Ja.
Du hast gesagt, bei den Männern TC Weiden, Titelverteidiger.
Ja.
Auch dieses Jahr der große Favorit?
Jein. Also es hängt so ein bisschen auf, aber es gilt, also es tut sich schon was und andere Mannschaften haben schon stark aufgerüstet und haben vor allem mit vermeintlichen, also man darf immer einen nicht in Deutschland ansässigen Gastspieler dazu holen. Manche interpretieren das ein bisschen eigensinnig und bürgern dann ganz schnell Leute ein oder es gibt auch Sportvereine, wo plötzlich Spieler gemeldet sind, wohnhaft. Mit rückdatierten Einschreibungen von der Stadt und so. Ja, ja, ja. Wird alles gemacht.
Solche Tricks
gibt's. Und es werden Spieler eingekauft, also einfach, die werden zusammengekauft. Also die, da werden Mannschaften gebildet, weil die wollen jetzt wirklich, weil man auch merkt, plötzlich sind Sponsoren interessiert und weil wir die ersten Spieler haben, die vom Paddelsport leben können und Sponsoren dafür wirklich Geld ausgeben, wie Red Bull und Cupra und Co. Und deswegen ist es plötzlich für die Mannschaften natürlich super spannend, da auch mitzuspielen. Und da gibt es ein paar, ich würde sagen, TC Weiden ist wahrscheinlich noch Favorit, aber ich würde mal behaupten, der STC Oberland steht nicht weit dahinter, weil die ein paar sehr, sehr gute Spieler haben. Die haben halt ein paar sehr gute Spanier, die bei denen jetzt Trainer sind. Und die sind schon auch sehr, sehr gut.
Aber jetzt mal ernsthaft, du bist ja auch wirklich Vertreter und Teil des Paddelverbandes, im Vorstand ja sogar. Sind das einfach Lücken, die sich in den Jahren jetzt so gebildet haben, in den Regularien, auf die man jetzt noch keine Antwort hat? Oder lässt man es sehenden Auges auch eher laufen, um zu sagen, komm, das erhöht ja auch nochmal die Qualität, wenn ich andere Spiele habe? Weil eigentlich am Ende des Tages, ich will jetzt nicht Moralapostel spielen, aber ist es natürlich eine Wettbewerbsverzerrung, wenn ich durch solche kleinen Tricks und Machenschaften einfach Spieler aufs Tableau in meine Mannschaft hole, die sonst eigentlich nie für mich gespielt haben. Es müsste ja auch in deinem Sinne oder in eurem Sinne sein, ja, als Verband.
Aber ich finde es gut, dass du als großer Fußballfan, du gehst also auch davon aus, dass alle, die bei Real Madrid spielen, auch alle in Madrid aufgewachsen und ausgebildet wurden und deswegen da mit entsprechendem Lokalkolorit an den Start gehen. Ich glaube.
Ja, nee, Moment mal, weil das ist ja nicht nur Äpfel und Birnen, das hat ja gar nichts miteinander zu tun.
Wieso?
Es geht ja nicht darum, dass die alle da aufgewachsen sein sollen und dass das eine geografisch verortete Mannschaft sein muss. Und es geht ja darum, so habe ich dich gerade verstanden, dass es ja offenbar Lücken gibt, dass Spieler dann für bestimmte Turniere in letzter Minute noch eingekauft, in Anführungsstrichen, aufgestellt werden können, obwohl sie ja eigentlich mit dieser Mannschaft nichts zu tun haben.
So. Also genau.
Und das wäre im Fußball nicht möglich. Du kannst ja nicht am 33. Spieltag sagen, okay, ich hole jetzt nochmal 5 Spieler, um am letzten Spieltag wirklich Meister zu werden.
Okay, so rum, ja, jetzt verstehe ich es. Also man muss dazu sagen, was wir machen, ist ja so eine Art Fair-Play-Regel. Die ist ja ehrlicherweise gesetzlich kaum durchzusetzen, weil durch dieses Bosman-Urteil wir eigentlich jeder, zumindest aus dem EU-Ausland, sich dazu holen kann, wen er will. Das heißt, das, was wir machen, wir appellieren an die Mannschaften, weil wir genau nicht wollen, dass es so passiert wie im Tennis, dass du sagst, schon eigentlich ab Regionalliga aufwärts, spielt dann irgendwie, weil ein örtlicher Brauereibesitzer sagt, ich will eine Zweitligamannschaft haben, lass uns aufsteigen, ich hole uns ein paar Spieler aus Tschechien und aus Spanien, die Nummer 300, 400 der Welt sind, die hauen hier alles weg und du hast am Ende in deiner Mannschaft eigentlich keinen einzigen mehr oder vielleicht noch ein oder zwei, die an 5 und 6 spielen, so für die Galerie, die aus dem Verein tatsächlich stammen und alle anderen sind eigentlich irgendwie von woanders eingeholt. Das führt auch dazu, dass total wenig Interesse außer bei dem Veranstalter selber für diese Spieler und für die Mannschaft herrscht. Deswegen ist es ja im Tennis auch so, dass niemand interessiert, wer da Bundesliga spielt. Das hat kaum Zuschauer, das findet nicht im Fernsehen statt, obwohl da Weltklasse-Sportler teilnehmen. Ja, ja. Aber für, wenn ich weiß nicht, ich habe es mitgekriegt bei Blau-Weiß Berlin, da haben wir ja Courts gebaut und in der Bauphase spielte da die Mannschaft, die spielt zweite Bundesliga. Und die haben sich zum Training zusammengefunden und die haben sich alle begrüßt mit Namen und auf Englisch, die kannten sich alle nicht. Also die kommen dann zusammen für den einen Spieltag und stellen sich vor und ich bin der und ich bin der, die kriegen halt Geld dafür und danach hauen sie wieder ab. Genau das wollen wir natürlich eigentlich nicht, deswegen haben wir diese Fair-Play-Regel eingeführt. Die wird nur teilweise unterwandert und wir können das nur bedingt eingrenzen und müssen es irgendwie hinnehmen. Das ist nervig, weil ich glaube, es ist immer so ein schmaler Grat, weil auf der einen Seite wollen wir natürlich, dass das Niveau steigt und der ein oder andere Topspieler aus Spanien ist natürlich schon cool, weil das Niveau besser wird, weil wir einfach so viele gute Spieler noch nicht haben. Aber ich merke es auch bei mir, ich gehe nicht mehr mit, wenn ich die Hälfte der Mannschaft einfach nicht kenne, weil es irgendein Spieler ist, der irgendwie in der Weltrangliste auf 400 ist, der irgendwie geholt wurde, um da mitzuspielen und ich habe überhaupt keine Anbindung. Ich finde es viel spannender, ich finde es völlig okay. Also wir haben jetzt zum Beispiel eine Mannschaft wie Enge Sande, Green Tech, die kaufen auch immer alles zusammen, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Ne? Also und die ganze Mannschaft ist aufgefüllt mit guten Spielern. Aber irgendwie kennt man die auch noch alle. Also ne, das sind irgendwie teilweise Nationalspieler, teilweise so auf jeden Fall irgendwie Leute, die man kennt. Und dadurch wird es dann spannend, weil man sieht, haben die genügend Gute eingekauft, um dem TC Weiden gefährlich zu werden. Da ist irgendwie noch eine Spannung da. Wenn eine Mannschaft da ist, wo du die Aufstellung durchgehst und die Leute alle nicht kennst, lässt es mich halt total kalt. Und ich glaube immer, dass ich, wie gesagt, in meiner Haltung so spezifisch bin. Ich glaube, ich bin da relativ durchschnittlich und denke, es geht dann anderen auch so. Andere wird es auch kalt lassen und dann wird es schlecht sein für die Liga, wenn wir sowas haben, das niemanden abholt. So. Und deswegen wünsche ich mir natürlich, dass wir das irgendwie in den Griff kriegen, weiß aber im Moment noch nicht wie. Es geht, wobei man sagen muss, es geht jetzt immer noch einigermaßen. Und das Beispiel, was ich dir genannt hatte, war schon ein sehr spezielles, wurde auch abgemahnt und war ehrlicherweise ja auch ein bisschen witzig.
Gibt's einen Spieler, der jetzt für dieses Turnier sozusagen eingekauft wurde, von welcher Mannschaft immer, auf den du dich freust? Also gibt's da irgendjemand, ist da irgendein Hochkaräter dabei oder irgendjemand, wo du sagst, oh, da habe ich aber Bock, auch vielleicht mal zuzuschauen?
Nee, also ich kenne die schon alle. Ja, also ist jetzt kein so ein Hochkaräter, dass man das Gefühl hat, nee, oh, den kannte man bisher nicht und der taucht jetzt da erstmalig auf oder so. Nee, es gibt so zwei, drei, die wirklich gut spielen, die so, sagen mal, die jetzt auch in der deutschen Nationalmannschaft spielen, obwohl sie eher spanische, also deutsch-spanische Wurzeln haben. Der eine ist Agustin Reca, der Sohn von Gabi Reca. Gabi Reca war mal Weltmeister und Top-5-Spieler der Welt und ist aktuell einer der erfolgreichsten Trainer auf der Profitour. Und der Sohn von dem ist, ich weiß gar nicht wie alt, 18, 19, 20, irgendwie sowas, der ist nicht ganz gut genug, um in Spanien oben mitzuspielen und hat eine deutsche Mutter und der spielt für die deutsche Nationalmannschaft. Der spielt so auf dem Niveau der guten deutschen Nationalspieler, super netter Typ. Ich habe auch mal vermittelt durch ihn mit einem Freund zusammen in der Akademie von seinem Vater irgendwie zwei Tage mittrainieren dürfen oder so. Das war was wirklich sehr, sehr lustig war. Und der spielt, glaube ich, auch für Green Tech Enge Sande. Und so aus dieser Kategorie gibt es ein paar. Und, okay. Und beim STC Oberland gibt es immer so ein paar Überraschungen. Die holen immer so ein paar Leute mit rein, die ich noch nicht kenne. Und das ist aber weil die so.
Vielleicht wechselst du ja im letzten Moment noch zu denen. Königstransfer.
Ja, dafür müssten die mich haben wollen. Ich fürchte höchstens als Maskottchen.
Finde ich gut. Ja. Kurz zu den Damen. TG Nord
ja.
aus Hamburg,
ja.
Titelverteidiger.
TG Nord ist nicht aus Hamburg.
Nicht aus Hamburg?
TG Nord ist Düsseldorf.
Weiden bei den Herren, TG Nord bei den Frauen.
Ja, das kann gut sein.
Wer ist dieses Jahr Favorit bei den Frauen?
Oh, ich weiß gar nicht, Sportpark Gärtner vielleicht. Aber ich habe bei den Frauen ehrlich gesagt noch nicht reingeguckt, wer da spielt. Nicht, weil es mich nicht interessiert, aber ich bin einfach noch nicht dazu gekommen.
Dann noch eine Woche Zeit.
Ja.
Gibt es irgendeinen Verein, der eigentlich einen Fanclub hat, weißt du das? Also wenn man sich dieses Turnier jetzt vorstellt, nächste Woche dann in Braunschweig, gibt es da irgendeinen, weiß ich nicht, Supporterclub vom TC Weiden? So fünf, die dann mit, weiß ich nicht, Fähnchen oder irgendwas?
Mitkommen?
Ja.
Aber klar, aber ja.
Wirklich?
Ja, ja, ja. Also nicht TC Weiden.
Sondern?
STC Oberland.
Ja.
Das sind die, die am meisten Rabatz machen. Das ist, also STC
Wirklich? Oberland.
Ja, ja. Das ist, die sind, also die sind in Geretsried und das ist eine Paddelanlage, die von der Familie Hahn betrieben wird. Daniel Danny Hahn, der spielt bei mir in der Seniorennationalmannschaft mit, der war jetzt auch mit in Valencia und ist der Antreiber vor dem Herrn. Also der ist nach Valencia gekommen mit, ich glaube, einem Koffer voller Tröten und Geräten und ist auch vor Ort noch in irgendwelche Asia-Shops gegangen und hat noch irgendwelche Fanfaren gekauft und hat jedem was in die Hand gedrückt, sodass wir mehrfach...
Bitte nur keine Vuvuzela.
Wir wurden mehrfach nicht nur gebeten aufzuhören, sondern irgendwann haben die uns in Valencia gedroht, uns aus der Halle zu werfen. Weil Dani so viel Krach gemacht hat. Und das ist für die Mannschaft aber super und das machen die immer, wenn die eigene Mannschaft spielt, fahren da immer auch welche mit, die nicht mitspielen, da ist immer ein ganzer Haufen dabei. Das gleiche bei Greentech, die sind auch bekannt dafür, die mieten gelegentlich dann auch einen Bus, der voll gemacht wird und dann kommen 20, 30, 40 Leute mit dahin und sind einfach nur Fans und kommen mit, um die zu betreuen. Ja, ja, ja.
Gibt's Ausschreitungen?
Ja.
Ja, auch
nee, gibt's bisher, nee, habe ich noch nie erlebt.
Ja, warum auch? Wir müssen ja nicht alles aus anderen Sportarten adaptieren. Ist ja gut, wenn
es gab positiven Event bleibt. Doch, es gab mal Ausschreitungen. Wir hatten mal einen Spieler, der so Mental Health Probleme hatte, der hat Leute angegriffen, unter anderem auch mal mich.
Wirklich?
Ja, ja.
Aber jetzt hätte nichts passiert.
Nee, das war auch mehr so ein Aufbauen, so, weißt du, so, und sich, ich glaube, ja, das muss man gar nicht erzählen. Jedenfalls, der war dann auch zwischendurch in der Klinik und dem ging es auch gar nicht gut. Aber das war, da merktest du so, der ist halt, der rastete immer wieder mal aus. Also das gibt's, das war, ich glaube, das Heftigste, was ich überlebt habe. Sonst ist alles Friede, Freude, Eierkuchen.
Wir warten drauf, dass es im Paddelsport auch die ersten Ultras gibt. Ich freue mich drauf.
Du kommst ja aus diesem Umfeld.
Ich würde es gerne etablieren, ja. Ich weiß noch nicht, bei welchem Söldnerverein.
Ja, ja, kommst weil du, bringst du welche mit?
Bisher die Vereine, die du mir alleine vom Namen vorgestellt hast, das ist ja alles wie Dosen Leipzig im Fußball.
Ja, ich meine, wenn man davon ausgeht, dass der TG Nord aus Hamburg kommt, nur weil er Nord im Namen ist.
Ich muss aber auch wirklich sagen, diese Internetseite, ich kann das auch, ich glaube auch einigen Zuhörern und Zuhörern wird das so gehen, vom Paddelverband.
Ja.
Es ist ein Debakel. Mhm. Also diese Seite ist wirklich so unübersichtlich und ich werde dir es nachher zeigen,
ja.
Das steht auch da.
Ja, dass TG Nord aus Hamburg kommt?
Es ist mein Fehler natürlich, muss mich besser vorbereiten, aber ich habe das von dieser Seite abgeschrieben und da sind auch noch ganz andere, also es ist wirklich Kraut und Rüben, aber das ist was anderes. Aber jetzt.
Aber ab Januar kommt ja die neue. Die wird ja jetzt gerade gebaut.
So, hier, Mehrwert, News für die Zuhörer. Ein Thema streichen wir, weil wir wollten ja eigentlich immer so eine Max-Länge nicht überschreiten. Ja. Deshalb heute nur noch ein zweites Thema. Eins, das ich immer sehr, sehr spannend fand und diejenigen, die uns auch früher schon, als wir on air waren, zugehört haben, das Thema kennen. Die Situation zwischen dem Tennis und dem Paddelverband.
Eieieiei.
Wir haben das für diejenigen, die die alten Folgen nicht kennen. Wie soll man das sagen? Also im Endeffekt ist da sozusagen der große Bruder, der Tennis. Verband, der eben schon seit Jahrzehnten auf seinem Metier oder in diesem Land einfach eine hohe Präsenz hat, natürlich auch eine hohe Mitgliederzahl hat, sehr viele Vereine, sehr viele Plätze, sehr viel Grundstück, sehr viel Fläche. So, da kommt auf einmal dann so ein kleines Wesen um die Ecke namens Paddel. Keiner am Anfang auch wirklich dann ja weiß oder vor Jahren, wie wird sich das Ganze dann wirklich in Zukunft entwickeln. Aber dieses kleine Wesen geht nicht mehr, sondern es wird immer größer, größer und größer. Beim letzten Mal, vielleicht erinnerst du dich, hatten wir als Anlass oder hatte ich einen Anlass, das war ein Interview mit dem Präsidenten des Tennisverbandes. Mhm. Wie gesagt, über ein Jahr her. Aber es war schon einfach sehr von oben herab. Also das Ganze, wie man eben den Paddelsport und eben auch diese Entwicklung sieht, dass man das einerseits natürlich ernst nimmt, aber auf der anderen Seite immer auch klar sein sollte, wir sind die Großen und eigentlich muss der Paddelsport und der Paddelverband uns in irgendeiner Art und Weise, ich sage das jetzt mal salopp, untergeordnet sein oder eingefügt sein. Das war ja so ein bisschen diese Konfliktsituation.
Ja.
Jetzt ist ein Jahr vergangen, der Paddelsport ist weder kleiner noch gleich geblieben, sondern wir haben es gesagt, noch mehr gewachsen. Beschreib mal kurz, und du bist ja im Paddelverband, im Vorstand. Wie ist die aktuelle Situation?
Gar nicht so einfach, das auf die Schnelle zu beschreiben. Grob umrissen, demnächst gibt es ein Treffen und da gibt es nochmal ein Gespräch. Ich will da auch, deswegen muss ich so ein bisschen aufpassen, was ich sage, weil ich auch gelegentlich mir ja auch die Zunge verbrenne, wenn du mich hier so rausforderst und mich so einseifst, um mich dann hinterher irgendwie vorzuführen. Aber grundsätzlich ist es so, wenn wir uns die Entwicklung angucken, wir haben am Anfang stärker drauf geachtet als Verband, was macht der Tennisverband, weil sie immer wieder sagen, sie werden jetzt dies machen, sie werden jetzt das machen, weil sie offensichtlich von irgendwoher den Anspruch abgeleitet haben, dass der Sport ihnen zusteht. Dieser Anspruch, der hat eine ganz einfache Ursache. Also das lässt sich auch nur so erklären, weil es ist ja auch nicht so, der Tischtennisverband hat ja auch nicht den Anspruch abgeleitet, irgendwie Padel zu vereinnahmen. Der ist abgeleitet, weil der Padelverband irgendwann einen DOSB-anerkannten Verband brauchte, um zu den European Games zugelassen zu werden, weil die zur olympischen Familie gehören. Und weil natürlich dieser Weg zur Olympia-Familie für Padel vorgezeichnet ist und auch gegangen wird vom internationalen Verband, brauchte es einen nationalen Verband. Und da wurde der DTB vorgeschlagen und wir haben uns darauf eingelassen. Und es ist so ein bisschen so kleiner Finger, ganze Hand. Plötzlich sind die aufgewacht und denken sie, ach, der DOSB hat uns das vorübergehend zugesprochen. Dann können wir ja daraus einen Anspruch ableiten. Das ist natürlich so ein bisschen, wie sagt man das, krumm und schief, weil natürlich hat der weder in der Spielerschaft Rückhalt. Also ne, jetzt nur, und ich will das jetzt auch gar nicht zu dick aufpinseln. Wir verdoppeln uns jedes Jahr als Verband. Dieses Jahr veranstalten wir knapp 2000 Turniere. Nächstes Jahr werden es wahrscheinlich deutlich über 3000 Turniere sein. Im letzten Jahr waren es noch 900. Und der Deutsche Tennisbund hat so ein paar Turniere, die sie sehr teuer erkaufen, indem sie sehr viel Preisgeld ausschütten mit Sponsoren, wo mittlerweile nur noch die zweite und dritte Garde der Spieler teilnimmt. Und die veranstalten insgesamt 20 oder 30 Turniere pro Jahr. Das ist die Größenordnung, über die wir sprechen. Die haben keinen Ligabetrieb. Das Erste, was Vereine machen, selbst wenn die vom Deutschen Tennisbund, selbst wenn sie als Tennisvereine kommen, das ist ja auch noch so ein Fall, man spricht immer darüber, dass die Tennisvereine jetzt Tennisplätze bauen. Weniger als die Hälfte der Padelplätze in Deutschland stehen auf dem Tennisverein. Die meisten sind ehrlicherweise kommerzielle Anlagen, die in irgendeiner Logistikhalle oder einer alten Tennishalle oder einer alten Eislaufhalle oder einer alten Trampolinhalle Plätze bauen, was aber nichts mit dem Deutschen Tennisbund zu tun hat, denn da können keine kommerziellen Standorte Mitglied werden. Das können sie bei uns. Und dazu kommt, dass zum Beispiel, wenn du in so eine Stadt gehst wie Hamburg, sind die treibenden Kräfte nicht die Tennisvereine, sondern zum Beispiel die Hockeyvereine. Und weil auch, und das kommt auch dazu, und das ist eben auch so ein Grundproblem beim Tennisverband, würde ich mal sagen, jetzt lehne ich mir doch ein bisschen aus dem Fenster, jetzt hast du mich wieder soweit. Die Beweglichkeit da ist, sagen wir mal, vorsichtig ausgedrückt beschränkt. Sowohl die finanzielle Beweglichkeit als auch die Entwicklungsbereitschaft. Wir sehen das im Kleinen, wenn Tennisvereine bauen, gibt es immer noch große Widerstände und die kommen meistens von alteingesessenen Tennisvorständen, die sagen, jetzt nehmen Sie mir die Plätze weg. Jetzt nehmen Sie uns die Plätze. Es hat doch so lange so funktioniert. Und wenn jetzt dieser Trend vorbei ist, dann haben wir irgendwie, da haben wir Padelplätze gebaut und dann. Und haben so viel Geld ausgegeben dann. Und die wehren sich dagegen. Die sind störrischer als jetzt zum Beispiel aus unserer Erfahrung, die wir ja auch Plätze bauen, zum Beispiel als die Hockeyabteilung. Warum auch immer die da eine größere Beweglichkeit herrscht. Wenn es in den Tennisabteilungen was wird, dann meistens, weil ein neuer Vorstand Einzug erhalten hat, der jünger ist, der 30 ist, der 40 ist und der sagt, wir wollen jetzt was anders machen. Und die sind dann bereit, was zu machen. Die ähnliche Unbeweglichkeit, die gibt es eben auch beim DTB, auch schon in der Struktur. Was auch eigentlich der Hauptgrund ist, warum wir uns als Verband so dagegen wehren, in die wirkliche Partnerschaft zu gehen. Also ich glaube, bei uns ist niemand dagegen. Da sind auch einige wirklich nette Leute im DTB. Das muss man auch sagen. Also die auch in der Führungsebene da sind. Das Problem ist eher die Struktur. Wir vergleichen das immer mit einem Tanker und einem Schnellboot. Und das Problem ist, dass Padel ist eine Sportart, die dynamisch und exponentiell wächst. Das heißt, unsere Struktur muss auch dem angemessen sein und muss dem auch gerecht werden. Und eine Struktur, die so aufgebaut ist wie der Deutsche Tennisbund, kann das gar nicht. Man sieht es daran, dass die bis heute einen Mitarbeiter haben, der für alle Trendsportarten zuständig ist. Ne? Für Pickleball, für Beachtennis, für Padel, für Trendsportarten. Die haben bis heute nicht geschnallt, was Paddel eigentlich bedeutet. Das sagen sie zwar immer, aber sie haben es nicht geschnallt. Und sie werden es auch nicht schnallen, weil sie auch in ihrer Entwicklung auch jetzt immer noch viel, viel zu langsam sind, weil sie gar nicht reagieren können, weil die Struktur sagt, sie sind aufgebaut in 16 oder was auch immer, wie viele Landesverbände, die alle ein Vetorecht haben. Und wenn die nicht alle sich einig sind, dann sperren die einen oder anderen, und die sind nämlich diejenigen, die das Geld haben beim Deutschen Tennisbund, und verhindern, dass das, was zentral von der Zentrale entschieden wurde, auch durchgesetzt wird. Und dann musst du dich wieder in Gruppen zusammenfinden und Neues erarbeiten und sagen, ah nee, der ist nicht zufrieden, dann wird wieder von Plan Quadrat A angefangen. Und das kann diesem Sport nicht gerecht werden. Deswegen sind wir da als Verband, jetzt nur um das mal klar zu machen, wir sind gar nicht abgeneigt, in Partnerschaft zu gehen. Aber das wird irgendwas sein, wenn es so wird, dass es eine Partnerschaft ist, wo man sagt, von mir aus, wenn da irgendwie ein gemeinsamer Dachverband oder was weiß ich ist. Aber klar muss sein, und das ist auch unser Auftrag, den empfinden wir auch so, ist, dass der Paddelsport eigenständig bleibt. In welcher Partnerschaft, zu welchen Partnerschaften wir auch immer bereit sind, mit verschiedensten Verbänden, mit Tennisverband, mit Hockeyverband und so weiter. Da ist ja alles Mögliche möglich. Und das ist ja auch, macht ja auch durchaus Sinn, auch mit anderen Rückschlagsportarten sich zusammenzutun, um politisch mehr zu bewegen und so. Also sowohl im Ausbildungsbereich als auch in der Nachwuchsspitzenförderung, als auch bei allen möglichen Sachen, Trainerausbildung und, und. Aber es muss eben so sein, dass die Struktur da ist, und an der bauen wir gerade. Und auch ehrlich gesagt so, dass wir jetzt im nächsten Jahr werden wir auch den Antrag, das weiß auch der DOSB, den Antrag beim DOSB stellen. Am Ende, so ist bisher die Erfahrung aus Europa, bleibt immer derjenige übrig, der die internationale Anerkennung hat. Weil nächstes Jahr wird irgendwann diese Entscheidung getroffen werden, dass Paddel olympisch wird. Und alle gehen ehrlicherweise davon aus, dass das so wird. Dafür ist einfach zu viel, sagen wir, Katari-Geld in dem Sport, als dass es nicht so kommt. Und dann wird es entscheidend sein, wer diese Anerkennung hat. Und die hat der DPV, und dann ist hoffentlich auch dieser Spuk vorbei. Und dann kann man sich auch vernünftig hinsetzen und sagen, wo kann man sinnvolle Ebenen finden, wo man wirklich auch sinnvoll zusammenarbeitet.
Gibt es denn irgendetwas, wo ihr als Verband den Deutschen Tennisverband braucht?
Nein. Nee, wirklich. Also kann man ganz klar sagen, aktuell nein.
Okay, das heißt, es gibt ja für euch ja noch gar keine erstmal Alternative, als autark zu agieren.
Nee, also der Tennisverband würde sagen, ja, ihr braucht unsere Flächen, unsere Tennisplätze. Aber die sind nun in vielen Fällen auch nicht Besitz des Deutschen Tennisbundes, sondern das sind ja teilweise Pachtflächen oder wie auch immer. Also man kann sagen, ja, Flächen brauchen wir, das schon, aber die kriegen wir auch von Hockeyvereinen und von Fußballvereinen. Also das sieht man eben auch, auch da ist die treibende Kraft im Moment fast eher, auch wenn man sich die Investoren anguckt und wer aktiv ist in dem Feld, die Unternehmer, die da aktiv sind, die kommen häufig aus dem Fußballbereich, wie wir ja auch schon besprochen haben, oder aus anderen Sportarten. Da ist Tennis ist sehr mit sich beschäftigt. Und wir sehen das jetzt, wir nämlich gerade Gespräche hatten, wenn man sich die Engländer anguckt, weil es gibt so ein paar Fälle, wo man auch international. Irgendwie macht es ja auch Sinn, immer mal zu gucken, wie haben es andere gemacht? Wie haben andere das Problem gelöst? Weil das Problem gibt es in allen Ländern und jedes Land geht anders damit um. In Spanien, in Portugal, also in den größten Ländern, wo es erfolgreich ist, ist es meistens eigenständig. In Italien hat der Padel- und Tennisverband haben sich verbunden. Da sind die Padel-Leute auch gar nicht glücklich drüber. Jetzt haben sie aber immerhin durchgesetzt, dass der Verband jetzt Tennis- und Padelverband heißt. Also diesen Erfolg haben sie schon. Die Engländer zum Beispiel sind von der LTA quasi eingenommen worden und sind super unglücklich. Also die Palieros sozusagen. Einfach weil Tennis ist durch Wimbledon in England hat einen Stellenwert und auch eine Finanzierung, die einzigartig ist. Ähnlich wie im französischen Verband. Und da ist auch ganz klar, die wollen keine weiteren Tennisplätze verlieren. Die sagen, nee, wir unterstützen das schon hier und da, aber wir werden nicht Tennisplätze aufgeben. Das wird ein ergänzendes Angebot sein. Während wir in Deutschland sagen, das muss man klar so sehen, es werden 5.000 bis 10.000 Tennisplätze mindestens werden in Deutschland verschwinden in den nächsten 5 bis 7 Jahren. Das ist Fakt. Und da werden Paddelplätze entstehen. Vielleicht auch Pickleballplätze, vielleicht auch Beachtennisplätze, keine Ahnung was. Aber diese Tennisplätze, die sind nicht mehr gerade im ländlichen Bereich, die sind häufig einfach zu wenig ausgenutzt und die werden verschwinden. Da muss man jetzt gucken, wo sind die Vorbilder, wo hat es gut funktioniert, und da muss man einfach klar sagen, am Ende funktioniert es immer da am besten. Also wir verstehen die Logik nicht so ganz, wir verstehen auch das Selbstverständnis nicht, warum ein Sport, der so anders ist und der nichts mit Paddel zu tun hat, das für sich das Selbstverständnis entwickeln kann, zu sagen, wir sind dafür zuständig. Woher nehmen die das? Außer, dass es irgendeine Stelle gesagt hat.
und das ist vielleicht umgangssprachlich lange, ich weiß gar nicht, woher das kam, Paddeltennis. Es gibt ganz viele Menschen, die sagen ja Paddeltennis.
Ja.
Das klingt ja dann, weißt du, wie so eine Unterform, eine Abwandlung des klassischen herkömmlichen Tennis,
ja, genau,
was man kennt. Aber wenn man es gespielt hat oder wenn man es eben auch sieht, das hatten wir ja in der vorletzten Sendung, was für einen Charakter oder was für eine Energie eben auch Paddel drumherum entwickelt hat oder entwickelt gerade. Neben dem Leistungssport oder neben dem Hobbysport oder Freizeitsport eben auch als Eventsport und als Eventveranstaltung ist das ja mit Tennis einfach gar nicht mehr zu vergleichen. Und vielleicht sogar auch für den Tennisverband am Ende, keine Ahnung, vielleicht sogar klüger, sich eben auch abzugrenzen und wieder auf das zu konzentrieren, was den eigenen Sport ausgemacht hat. Weil, und das gehört auch dazu, ich habe das letztens nochmal gelesen, auch die Zahlen der Mitglieder in den Tennisclubs, die ist ja gar nicht so rückläufig.
Nee.
Und du hast ja dann deine entsprechende Nachfrage. Vielleicht ist sie nicht mehr so wie vorher, aber dann konzentrier dich drauf, deck diesen Bedarf. Und die anderen machen dann ihre.
Zumal wir, ich bin ja totaler Tennisfan auch noch. Also lustigerweise, ich zum Beispiel beim Fernsehen gucken oder beim Gucken, ich gucke lieber Tennis als Paddel. Und habe ja nun auch selber 30 Jahre Tennis gespielt. Ich liebe Tennis. Und ich finde, gerade im Tennis ist so eine spannende Entwicklung gerade mit neuen Spielern, auch mit jungen deutschen Spielern, die gerade aufkommen. Jemand wie Justin Engel, der jetzt 17 ist und die Chance hat, ein Weltklasse-Spieler zu werden und so. Da gibt es so viele Möglichkeiten, anstatt sich darauf zu konzentrieren und den Sport wirklich wieder stark zu machen und zu gucken, was da geht, da aus der Angst, das ist ja letztlich nur angstgetrieben. Die sehen ja, uns geht was weg, weil wir haben noch Tennisplätze, als hätten wir noch über 2 Millionen Mitglieder, Vereinsmitglieder. Haben wir aber nicht. Und anstatt sich darauf zu konzentrieren, das, was da ist, stark zu machen und den Sport wirklich stark zu machen und die Strukturen so zu schaffen, dass Leute das wirklich wahrnehmen können und dass der Sport auch diese Kraft behält in der Sportszene, ist aus Angst getrieben, es wird ihnen irgendwas weggenommen, gucken sie, dass sie noch das nehmen, noch Pickleball nehmen, das nehmen, als hätten sie da irgendeinen Auftrag für, den die aktiven Spieler ehrlicherweise gar nicht so sehen. Und es ist auch nicht so, das kommt ja noch dazu. Ich weiß gar nicht, wie viele es sind, aber wenn du in die normalen Paddelanlagen gehst, das sind ja, im Leistungsbereich sind vieles noch, weil es natürlich einfacher fällt, wenn du aus dem Tennisbereich kommst. Trotzdem ist es so, die Anfänger jetzt, wäre es mal ganz spannend zu hören, gerade weil man nicht eine Tennishistorie braucht, um im Padel schnell Erfolgserlebnisse zu haben, ist es so, dass, und das siehst du sofort, ich sehe innerhalb von 20 Sekunden, wenn jemand einen Schläger hält, ob er eine Tennisvergangenheit hat oder nicht. Und wenn ich die Anfänger mir angucke, würde ich sagen, die haben zu 90% keine Tennisvergangenheit, wenn die jetzt auf den Platz gehen. Und deswegen ist auch da, für die, denen zu sagen, dass wir irgendwie, weil du das auch sagtest, ist der große Bruder, das setzte voraus, dass es da eine Verwandtschaft gäbe.
In der Außenwirkung.
Ja,
die genau. Betonung lag wirklich auf Außenwirkung und so, wie man sich selber auch gegeben hat als großer Verband, in Anführungsstrichen, als Tennisverband. Aber wirklich, wir kommen jetzt zum Ende, weil wir wollten Max länger, die haben wir überschritten.
Habe ich jetzt irgendwas gesagt, was mir Ärger
verschafft? Nein, überhaupt nicht. Ich wollte jetzt wirklich einfach mal ganz lobend, also heute wirklich sehr viel gelernt. Jasper, wirklich vielen Dank, also für mich. Ich glaube auch jeden, der sich das Ding hier anhört. Bin sehr gespannt, in 2 Wochen, wenn wir hier zusammensitzen. Ob ich dann den neuen deutschen Meister begrüßen darf?
Ist das nicht großartig? Das wünschen wir uns doch wirklich alle, dass ich.
Du bist für mich mein Cool Runnings Moment.
Ja.
Also du bist für mich Jamaika.
Ich weiß das auch sehr zu schätzen, dass jedes Mal, wenn ich zu so einer EM oder WM fahre und ich dir sage, ich werde Weltmeister oder Europameister, du guckst mich mit großen Augen an und glaubst mir. Und sagst, ich glaube dir, dass du das wirst. Und
absolut.
Dann komme ich wieder mit eingezogenem Schwanz, hab's wieder nicht geschafft. Wieder knapp in der ersten Runde gescheitert.
Macht's nur besser.
Ja.
Ganz lieben Dank fürs Zuhören. Jasper, ganz lieben Dank. Viel Erfolg und
wie immer große Freude mit dir, Peter. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Ciao, ciao.
Paddle Time, der Paddle-Podcast mit Jasper Ahrens und Peter Rosberg. Auf dem Weg zum weltweiten Boom oder übertriebener Hype. Alles über die größte Boomsportart im Paddel-Podcast.